Ersetzt Franco Colapinto schon bald Sergio Perez bei Red Bull? Könnte gut sein. Es ist eines von zahlreichen sehr, sehr wilden Gerüchten, die sich gerade im Fahrerlager ranken. Da werfen wir heute einen ganz, ganz genauen Blick drauf. Das wird unser Schwerpunktthema bei der Vorschau zum Mexiko Grand Prix. Wie ihr es von uns gewohnt seid, gibt es aber auch reichlich Service. Wir erzählen euch einige, ja, straffe Fakten zur Strecke selbst, zur Geschichte. Wir haben noch ein paar Themen mehr im Gepäck. Wird eine kompakte, schöne, trotzdem vollgeladene Folge. Ich würde sagen, wir legen direkt los, Sebastian.
Auf geht's. Und bevor wir loslegen, kurz der Hinweis für euch. Wir versuchen hier die beste Formel 1 Community im deutschsprachigen Formel 1 YouTube-Kanal Raum aufzubauen. Wir antworten auf jeden Kommentar, den ihr uns zu den Themen der Folge da lasst. Also tauscht euch mit uns aus und dann legen wir auch direkt los, Dave. Bevor wir zu den ganzen Gerüchten und News kommen, das ist natürlich die heißeste Geschichte, Colapinto, eventuell Nachfolger von Perez und Perez vielleicht in seinem letzten Heim-GP, schauen wir uns, wie wir es kennen, auch natürlich unsere Infos zur Strecke an. Unser Streckenguide, den findet ihr ja auch immer auf Instagram unter anderem oder im YouTube Community Tab. Und dann darfst du jetzt loslegen, Dave. Die Strecke und die Geschichte in Mexiko-Stadt.
Ja, was sind die Besonderheiten? Der Autodromo Hermanos Rodríguez. Ein klangvoller Name. Und ja, eine Strecke mit reichlich Geschichte. Seit 1963 schon im Kalender. Immer mal wieder on-off ein bisschen, es gab immer wieder längere Pausen dazwischen, aber viele, viele Geschichten in verschiedensten Generationen wurden hier geschrieben an diesem Ort. Die Strecke selbst hat sich auch mehrfach verändert, dazu erzähle ich euch gleich ein paar lustige Fakten. Das Wichtigste und die größte Herausforderung für Teams, für Fahrer, für die Autos selbst natürlich, ist tatsächlich die Höhenluft. Mexiko-Stadt liegt auf weit über 2000 Metern Höhe. Das klingt jetzt erstmal interessant, wenn man sich überlegt, die Zugspitze ist ähnlich hoch und wer da mal raufgekraxelt ist oder Skifahren war oder so, der weiß, da wird die Luft schon ganz schön dünn und genau das ist ein großer Faktor in Mexiko. Vor allem die Autos leiden da ein ganzes Stückchen weit. Ich würde euch ganz gern kurz aufzeigen, was da nämlich passiert. Zum einen sind es natürlich die Motoren, die leiden ordentlich, die haben alle signifikant weniger Leistung bei höherer Luft. Die Höhenluft ist nämlich ziemlich dünn, da ist relativ wenig Sauerstoffgehalt. Natürlich braucht so ein Verbrennungsmotor zum Verbrennen nicht nur Benzin, sondern auch reichlich Luft. Und davon gibt es eben wenig in der Höhenluft. Das heißt, jede Mannschaft oder jeder Motorenhersteller ist damit weniger Leistung unterwegs. Die Autos erreichen dennoch absurde Höchstgeschwindigkeiten. Auch das ist ein Effekt der Höhenluft. Der generierte Anpressdruck ist nämlich deutlich geringer als auf, niedrigeren Höhen. Ja. Auch das liegt daran, dass die dünne Luft einfach leichter über die Autos hinweggleitet. Ja. Weniger Drag, weniger Luftwiderstand bietet sich da. Das ist auch der Grund, warum alle Teams im Prinzip mit einer Art Monaco-Setup fahren. Ja. Also maximale Flügel für maximalen Antrieb. Trotzdem ist de facto der Antrieb, ja, vielleicht jetzt nicht ganz so wie in Monza, aber man kann es vielleicht mit Spa vergleichen. Faktisch haben die Autos sehr, sehr wenig Abtrieb, obwohl die größten Flügel und die steilsten Flügeleinstellungen da gewählt werden. Ist eine ganz kuriose Geschichte. Der dritte wichtige Faktor, den man nicht außer Acht lassen darf, ist die Kühlung. Ihr werdet sehen, bei allen Teams werden wahrscheinlich alle Kühlschächte geöffnet, die es nur gibt, damit eben die Motoren, obwohl sie weniger leisten, trotzdem nicht überhitzen. Also das ist eine ganz, ganz besondere, einmalige Geschichte und wir haben es in der Vergangenheit gesehen, nicht jeder Motorenhersteller oder nicht jedes Aggregat geht gleich gut damit um. In den letzten Jahren hatte Honda einen leichten Vorteil, was das angeht. Das liegt an der, leicht anderen Konstruktion als zum Beispiel bei Mercedes und Ferrari. Mal gucken, ob sich das wieder bestätigt dieses Jahr. Das ist auf jeden Fall etwas, da müssen wir drauf achten. Ein wichtiger Faktor am Wochenende könnte außerdem das Wetter werden. Derzeit, und ich habe Bilder gesehen von, ich glaube gestern, da hat es in Strömen geregnet in Mexiko. Ich weiß jetzt nicht, wie die aktuelle Vorhersage fürs Wochenende aussieht, um ehrlich zu sein. Aber Regen liegt in der Luft, kann vielleicht sein, dass das ein Faktor wird. der Faktor Strecke ist natürlich der allerwichtigste. Und zur Strecke möchte ich euch noch ein paar kurze Fakten erzählen. Sebastian hat es ja schon gesagt, ihr könnt das alles fleißig nachlesen, wenn ihr uns auf Instagram folgt oder wenn ihr auf YouTube hier mal auf den Community-Tab schaut. Da habt ihr den kompletten im Kreisfahren-Track-Guide zum Nachschlagen, zum selber Nachlesen parat. Die kurzen Fakten. 4,304 Kilometer ist die Strecke lang in ihrer aktuellen Konfiguration. Ich habe es angedeutet, die Strecke wurde mehrfach verändert. Wer in den 80ern und 90ern Formel 1 geschaut hat, auch da wurde in Mexiko gefahren. Da gab es diese super wilde, ultraschnelle 180-Grad-Kurve am Ende noch. Die ist jetzt der Stadionsektion gewichen. Ist, was die Atmosphäre angeht, natürlich ein enormer Gewinn. Da tummeln sich die frenetischen und euphorischen mexikanischen Fans tatsächlich. Rein vom fahrerischen Standpunkt her ist es ein bisschen langweilig. Das ist eine sehr langsame, sehr enge, Mickey-Maus-mäßige Passage. Naja, ist so wie gewonnen, so zerronnen, sage ich mal. Was an Atmosphäre dazukommt, ist an fahrerischer Herausforderung dann wieder ein bisschen weniger geworden. Sei es drum, es ist, wie es ist. 71 Runden erwarten uns am Sonntag beim Grand Prix. Insgesamt eine Distanz von 305 Kilometern ergibt sich dadurch. Wir haben zwei DRS-Zonen und dazu möchte ich gleich was sagen. Ein User hat heute schon den Track Guide gesehen auf Instagram und hat mich gleich was gefragt. Schöne Grüße, Andi, gehen raus an dich. Ich habe halt gesagt, wir haben zwei DRS-Zonen in Mexiko. Wenn ihr genau hinschaut, wir haben ja immer eine Streckenkarte abgebildet und auch die DRS-Zonen und die DRS-Messpunkte eingezeichnet dort. Wenn ihr aufmerksam zuschaut, dann werdet ihr sehen, da gibt es drei DRS-Zonen eigentlich. Es ist aber so, für die zweite DRS-Zone gibt es einen Messpunkt. Wer an diesem Messpunkt innerhalb von einer Sekunde hinter seinem Vordermann ist, darf den Heckflügel aufmachen, beinahe die ganze Stadtzielgerade. Dann geht es einmal nach rechts, links, rechts. Das sind drei Kurven. Und danach folgt nochmal eine kurze Gerade. Auch da darf man den Flügel aufmachen. Ist im Prinzip eine DRS-Zone, die ist aber unterbrochen eben durch ein paar Kurven. Aber der gleiche Messpunkt ist da maßgeblich, ja. Wer sozusagen vor der letzten Kurve nah genug dran ist, darf den Heckflügel dann zweimal aufmachen. Das ist die Besonderheit. Also nicht wundern, es hat schon seine Richtigkeit so. Ja, Rundenrekord. Valtteri Bottas, 1 Minute 17,774 aus dem Jahr 2021. Mal gucken, ob der Rundenrekord fällt. Wenn es regnen sollte, wahrscheinlich eher weniger. Wir haben 17 Kurven insgesamt. 10 davon gehen rechts rum, 7 links. Schöne Geschichte. Seit 1963 ist die Strecke immer mal wieder im Kalender. Ich habe es schon gesagt, insgesamt haben wir bereits 23 Formel 1 Rennen gesehen auf dem Kurs. Rekordsieger, wie könnte es anders sein? Max Verstappen, der hat die letzten Jahre fleißig gewonnen in Mexiko. Auch Red Bull ist bei den Konstrukteuren vorne mit 5 Siegen. Max Verstappen hat auch 5 Siege, wenn ich es nicht schon gesagt habe. Und ratet mal, wer der letzte Sieger ist.
Max Verstappen.
Korrekt, Max Verstappen. Jo, reifentechnisch wird es weich. Der Bremsverschleiß ist mittelmäßig auf der Strecke, der Reifenverschleiß ist sogar ziemlich gering. Wir können erwarten, dass wir vielleicht sogar mal wieder Piloten sehen, die auf dem Softreifen im Rennen fahren. Das war jetzt in Austin zum Beispiel ziemlich tabu. Könnte strategisch spannend werden. Im Prinzip erwarten wir 1 bis 2 Stops, aber die Erfahrungen der letzten Rennen zeigen, die Teams kommen eigentlich sehr, sehr gut mit ihren Reifen zurecht. Vermutlich wird es auf einen Stopp hinauslaufen, wenn nicht Safety Cars oder Regen irgendwie dazwischen kommen. Damit ihr nichts verpasst, müsst ihr zu bestimmten Uhrzeiten einschalten. Und die sind wild. Ja? Es geht wieder mal spät abends zur Sache. Sebastian verrät euch genau, wann ihr einschalten müsst.
Wir haben jetzt kein Sprintwochenende, muss man dazu sagen. Das heißt, wir haben wieder drei freie Trainings. Und das erste ist, wie ihr es gewohnt seid, am freien Freitag, 20.30 Uhr. Dann geht es weiter mit dem zweiten freien Training, auch am Freitag um 0.30 Uhr. Am Samstag dann das freie Training 3 um 19.30 Uhr und um 23 Uhr das Qualifying und um 21 Uhr am Sonntag dann das Rennen. Wir freuen uns wahnsinnig drauf und damit kommen wir auch zu unseren News aus dem Paddock. Und da können wir mal ein ganz schnelles Roundup machen. Also es gibt ein paar interessante Fakten. Fernando Alonso zum Beispiel, der wird in Mexiko sein 400. Rennwochenende bestreiten. Also auch unglaublich, was der an Langzeitrekorden sammelt. Dann gibt es eine verrückte Statistik. In den letzten 3 Jahren sah das Podium in Mexiko fast identisch aus. Ja, Verstappen war immer vorne. Verstappen, Hamilton, Perez in 21 und 22 genau gleich. Und Verstappen, Hamilton, Leclerc 23. Ja, Perez hat ja seinen Durchhänger. Der hat sich eigentlich gar nicht so schlecht geschlagen letztes Jahr und hat sich in der ersten Kurve gleich ins Aus befördert. Etwas übermotiviert. Aber Verstappen, Hamilton scheint so die Default 1-2-Lösung zu sein. Ja, und danach
und das, wo wirklich Mercedes ja wirklich drei sehr, sehr schwache Jahre eigentlich hingelegt hat. Aber genau, in Mexiko
da funktionieren läuft
zumindest
sie
für Lewis Hamilton immer super, oder?
Genau, also Lewis Hamilton-Fans, die können zu Recht hoffen, vielleicht auch Mercedes-Fans generell. Und Perez natürlich, der wird sich auch wünschen, dass er da jetzt vielleicht auch mal ins Ziel kommt und wieder mal aufs Podium oder vielleicht seinen lang ersehnten Heimsieg schafft. Bevor wir mal zum Thema Perez etwas genauer in die Tiefe gehen, schauen wir noch mal ganz kurz, ich blende es euch hier per Video ein, die neue Special-Lackierung von Williams. Die haben diese Saison jetzt wirklich gefühlt das Team mit den meisten Speziallackierungen. Und es ist wirklich eine ganz besondere. Das Auto bekommt einen gelben, zumindest teilweise gelben Anstrich. Das hat einen ganz besonderen Grund. Erstmal handelt es sich um eine Kooperation mit einem, Konstrukteur, mit einem Sponsor meine ich natürlich. Das ist ein E-Commerce-Sponsor und der hat auch eine gelbe Farbe, der heißt nämlich Mercado Libre. Und soweit ich weiß, ist das ein relativ neuer Sponsor. Es ist jetzt keine lange Verbindung, die jetzt Williams und Mercado Libre prägen, aber erstmals 1983 mit dem FW08C Williams ist gelb als Lackierung und Wagenfarbe auf einem Williams drauf gewesen. Mhm. War dann bis Ende 93 in vielen, vielen Kombinationen mit verschiedenen Partnern dann
geil,
immer wieder präsent.
Ja. Ich wollte gerade sagen, weil daran erinnert es mich nämlich.
Ganz genau, das ist auch der Grund, warum sie das jetzt auch so designt haben. Das sollen die legendären Williams-Jahre erinnern, die dann mit 93 auch gar nicht vorbei waren. Aber in dieser Zeit von 83 bis 93 haben sie tatsächlich 55 von ihren 114 Rennsiegen, also ziemlich genau die Hälfte geschafft. Und drei von ihren 9 Konstrukteursweltmeisterschaften und auch 3 von ihren 7 Fahrerweltmeisterschaften. Und die, da war dann am Ende auch die dritte und letzte von Nelson Piquet, dem Brasilianer, dabei, der dann im Jahr 1987 diesen Titel eingeheimst hat, als er den FW 11B gefahren hat. Und es ist jetzt zwar nicht Mexiko, aber es ist in Südamerika. Also es gibt schon einen ordentlichen Bezug zur Strecke. Und
wird auch übrigens in Brasilien drauf sein, die Sonderlackierung im
nächsten Wochenende auch. Dann wissen wir jetzt auch gleich, warum sie in Brasilien auch drauf sein wird. Unter anderem natürlich hat Mercado Libre sicherlich einiges an Geld fließen lassen. Aber übrigens, Mercado Libre, wie der Name schon sagt, ist natürlich dann auch ein Sponsor, der für die Region dann auch relevant ist. Mhm. Wenn wir jetzt gerade schon so bei Südamerika sind.
Und wenn wir hier noch gucken, da habe ich so einen Williams. Wenn ihr uns auf YouTube zuschaut, im Hintergrund, sieht man das Gelb auch noch.
Dave, ne? Mit den traditionsbewussten Williams-Modellen. Und ein guter Red Bull-Tradition wird man immer wieder sich um Sergio Perez das Maul zerreißen. Und er wird immer wieder in Frage gestellt und tritt dann trotzdem nicht zurück. Aber wie Automotorsport F1 berichtet, wünschen sich oder beten sogar angeblich die meisten im Team bei Red Bull, dass Sergio Perez jetzt endlich von selber sagt, dass er nicht mehr weitermacht. Es hieß jetzt ja schon lange, dass er es bei seinem Heimgruppe dieses Jahr verkünden könnte, dass es vielleicht auch irgendwie eine Art Gentleman's Agreement gibt zwischen Red Bull bzw. den Teamvertretern und Perez, dass er halt mit Würde abtreten kann. Und nicht nur das, Dave, es soll auch schon starke Bestrebungen geben, da seinen Nachfolger zu platzieren, aber dieses Mal nicht von Red Bull selber, sondern von einem gewissen ehemaligen Formel-1-Fahrer. Aber nicht nur Colapinto, der auch in der Verlosung ist, sondern auch ein gewisser Oscar Piastri. Und da will ich jetzt auch darauf hinaus, Dave. Aber jetzt würde ich sagen, übernimmst du hast alle Informationen.
Also, kurz durchatmen. Es wird wirklich total wild. Wichtiger Disclaimer vorab, das sind alles natürlich jetzt Gerüchte. Ist keinerlei feststehender offizieller Fakt dabei. Aber es gibt natürlich Indizien. Wie du schon gesagt hast, hinter vorgehaltener Hand soll man bei Red Bull sich wirklich wünschen, dass Sergio Perez von alleine ein Einsehen hat und da die Reißleine zieht und seinen Rücktritt ankündigt. Das würde auf jeden Fall Dinge entkomplizieren bei Red Bull. Aber Red Bull wäre natürlich nicht Red Bull, wenn es dann wirklich einfach und geradlinig zur Sache ginge. Aktuell könnte es so sein, sollte Sergio Perez tatsächlich freiwillig gehen, Könnte, sollte wahrscheinlich Liam Lawson aufrücken zu den großen Bullen. Er hat sich ja in Austin direkt mit einer sensationellen Leistung zurückgemeldet. Sollte er diese Leistung jetzt über die restlichen Rennen dieser Saison bestätigen können, wäre er Kandidat Nummer 1 für eine Nachfolge. Soweit so klar. Yuki Tsunoda lässt sich das aber natürlich nicht gefallen. Auch er möchte gerne aufrücken ins Hauptteam, ins große Team. Und tatsächlich hat er dabei die Unterstützung von Honda. Honda, der Motorenpartner nach wie vor, auch wenn da nicht direkt Honda draufsteht mittlerweile, drängt darauf, dass ihr Schützling, er ist natürlich Japaner, genau wie Honda natürlich auch aus Japan stammt, die drängen darauf, dass er endlich mal doch bitte in einem aktuellen Red Bull mal testen darf und zeigen darf, was er drauf hat. Das ist laut aktuellem Reglement nur bedingt erlaubt. Das ist aber bestätigt, es gibt diese Chance, es gibt diese Möglichkeit, die steht im Raum, die wird aktuell diskutiert. Das haben Teamverantwortliche von Red Bull bestätigt, das hat auch Yuki Tsunoda selbst bestätigt. Und zwar könnte es so sein, dass er beim Young Drivers Test in Abu Dhabi, also nach dem letzten Grand Prix des Jahres, Reifentests durchführen kann. Das ginge mit einem aktuellen Modell und das ist wohl der präferierte Modus, ja, dass er nach der Saison im großen Red Bull mal ja, zeigen darf, was er drauf hat, dass er mit den Ingenieuren mal arbeiten darf, damit die den Eindruck kriegen, wie er drauf ist. Also diese Chance möchte er unbedingt nutzen. Das, so wird er zitiert, ja. Er könnte natürlich auch ein Kandidat sein für die Nachfolge von Sergio Perez, sollte dieser dann wirklich gehen. Das allerwildeste Gerücht, und komischerweise hat Helmut Marko das tatsächlich bestätigt, ist, dass Red Bull offensichtlich sehr bemüht sein soll, Oscar Piastri ins Team zu holen. Beziehungsweise der Manager von Oscar Piastri ist ja niemand geringerer als Mark Webber, selbst ehemaliger Red Bull-Pilot natürlich. Sebastian Vettel-Fans erinnern sich. Er managt jetzt auf jeden Fall seinen Landsmann, den jungen Oscar Piastri. Und laut Helmut Marko, der hat wörtlich gesagt, sagen wir es mal so, Mark Webber ist auf jeden Fall sehr intensiv daran gelegen, Gespräche zu suchen, ja. Also Mark Webber möchte ins Gespräch mit den Red Bull-Verantwortlichen und da seinen Schützling natürlich platzieren. Sollte es zu einer Nachfolge kommen von Sergio Perez, möchte er da, ja, Oscar Piastri irgendwie unterbringen. Wie das zusammenpassen soll, ist natürlich wild. Piastri hat natürlich einen Vertrag bei McLaren, möchte da aber natürlich nicht die zweite Geige spielen hinter Lando Norris. Ja. Das Team hat sich zumindest für diese Saison festgelegt, dass Oscar Piastri im Fall der Fälle für Lando Norris Platz machen müsste. Total, total wilde Geschichte auf jeden
Fall.
Das
macht ja auch tatsächlich sehr viel Sinn aus Sicht von Mark Webber und Oscar Piastri, denn beide würden jetzt nicht wirklich feiern, wenn es weitergeht mit einem, Papaya Rules Agreement in den nächsten Jahren bei McLaren. Denn da profitiert weder Norris extrem noch Piastri. Und Piastri ist stark genug, um Norris den Rang abzulaufen, theoretisch, wenn sie miteinander kämpfen, aber trotzdem, wenn er die klare Nummer 1 ist, dann hat er schon natürlich einen Vorteil. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein guter Move von Mark Webber, da jetzt auch offiziell und intensiv die Gespräche mit Red Bull zu suchen, weil er so natürlich auch Druck auf McLaren ausübt, die dann vielleicht bessere Vertragsbedingungen nochmal für ihn aushandeln.
Genau, das ist es ja. Ich denke, also sind wir mal realistisch, ja, sollte Oscar Piastri plötzlich im Red Bull sitzen, dann sitzt er dann neben Max Verstappen. Da würde er erst recht keinen Stich machen. Zumindest nicht von Teamseite aus. Also man kann ja wirklich davon ausgehen, dass ein Max Verstappen noch weitaus mehr die Rückendeckung seiner Mannschaft genießt als Lando Norris bei McLaren. Also auch da müsste er zumindest auf absehbare Zeit die zweite Geige spielen. Weiß ich nicht, ob ihm das lieber ist als bei McLaren. Aber du hast das schon ganz gut angedeutet. Wahrscheinlich geht es da eher darum, den Marktwert zu steigern. Spiel mal das Thema trotzdem mal durch. Angenommen, Sergio Perez geht freiwillig oder wird gegangen, dann wäre das Spiel jetzt hier. Perez raus, Oscar Piastri rein. Colapinto hingegen, Franco Colapinto, wäre dann plötzlich bei McLaren im Gespräch. Obwohl die einen eigenen Junior haben mit Gabriel Bortoleto. Ja. Wäre auch eine heikle Geschichte. Und was passiert denn dann mit Liam Lawson und mit Yuki Tsunoda, ja, in der Konstellation? Also, ach, es geht auf jeden Fall wieder sehr, sehr heiß her in der Gerüchteküche und ihr kriegt's ja mit, ja, Helmut Marko rührt da auf jeden Fall fleißig mit in der Suppe in der Gerüchteküche, ja, ist ja gar nicht daran gelegen, da irgendwas zu dementieren oder zu entschärfen, Er übt ja auch Druck aus auf Sergio Perez. Er sagt, auch Christian Horner wurde zitiert die Tage mit, ja, im Idealfall findet Perez zu seiner Form zurück, da müssen wir gar nichts ändern. Ne? So kann man natürlich auch formulieren, dass es eigentlich viel zu schlecht läuft.
Ja.
Ein weiteres Zitat aus der Red Bull-Ecke, ich weiß gar nicht, wer genau das gesagt hat, ist aber irgendwas in die Richtung, ja, Sergio Perez muss auf jeden Fall mal gucken, dass er im Sinne der Konstrukteurswertung auch mal aus seinem Dornröschenschlaf aufwacht, sinngemäß. Also Druck ist auf jeden Fall ordentlich auf dem Kessel. Mal sehen, ob ausgerechnet beim Heim-Grand Prix vielleicht der Knoten platzt für Sergio Perez oder ob er da endgültig einknickt. Bin sehr, sehr gespannt, was passiert. Und traue mir an dieser Stelle überhaupt keine Prognose zu. Ja. Ich bin komplett offen und unsicher, was da passiert.
Ja, dann lass uns doch einfach mal unsere Prognosen abgeben stattdessen. Unsere Podiumsvorhersagen für den Mexiko Grand Prix. Und ich mache gerne den Anfang. Es war ja in den letzten 3 Jahren immer so, dass der Verstappen auf 1 war, Hamilton auf 2 und dann meistens Perez dahinter. Im letzten Jahr war es nicht Perez, sondern dann eben Leclerc. Ich sage, es ist ganz ähnlich, aber ich sehe tatsächlich Hamilton auf 1, dieses Mal Verstappen auf 2 und Norris auf 3. Hamilton deswegen, weil er in dem ja eigentlich immer sehr unterlegenen in den letzten Jahren Mercedes trotzdem super Ergebnisse rausgezaubert hat. Und Verstappen, der ist gerade wieder in Form, das Auto scheint ganz gut zu gehen, zumindest für ihn. Und ich sehe ihn auch wieder vor Norris, weil die Probleme jetzt nicht mehr ganz so groß zu sein scheinen bei Red Bull. Und ich Norris dann doch irgendwie zu schwach und nicht für ausgefuchst genug halte. Aber ihr könnt mir gern schreiben, was ihr davon haltet und natürlich auch, was davon zu halten ist, was Dave jetzt gleich von sich geben wird.
Ja, Dave hat sich tatsächlich noch überhaupt keine Gedanken gemacht dazu. Ich werde jetzt improvisieren. Ich gehe davon aus, dass McLaren stark sein wird in Mexiko auf jeden Fall. Ich gehe aber auch davon aus, dass Mercedes wieder bei der Musik sein wird. Auch der Red Bull geht. Und daraus ergibt sich ja schon, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was passieren wird. Deswegen, unsere Prognosen sind ohnehin immer falsch. Ich mache jetzt einfach mal eine komplett wilde Feelgood-Geschichte draus. Ich wünsche mir, und wir wünschen uns das alle, einen Heimsieg von Sergio Perez. Und dann weinend auf dem Podium mit dem Papa im Arm kündigt er seinen Rücktritt an. Das wäre gar nicht mal so untypisch für diese Saison, wenn wir uns vor Augen halten. Leclerc hat in Monaco gewonnen, ja. Leclerc hat auf Ferrari in Monza gewonnen. Warum
Hamilton,
sollte nicht
hat Perez seinen dann Grand Prix gewonnen.
Hamilton hat seinen Grand Prix gewonnen, ja. Genau. Also warum nicht? Ja, wäre ja nicht die letzte verrückte Geschichte. Ich denke, Lando Norris wird Zweiter und George Russell rehabilitiert sich oder beziehungsweise bestätigt seine starke Form aus Austin und wird Dritter. Ist alles komplett für die Tonne, wie üblich. Ja,
wir werden sehen. Also, dann schreibt uns doch gerne, was ihr davon haltet und auch zu den anderen Themen. Wir antworten auf jeden Kommentar und wir freuen uns auf das ganze Wochenende mit euch zusammen. Genießt es und esst vielleicht irgendwas Schönes Mexikanisches zur Feier des Tages oder der Nacht.
Alter Schwede.
Spät.
Lass mich das bitte noch sagen.
Ja.
Was ist eigentlich aus deiner Gewohnheit geworden, an jedem Rennsonntag Dinge zu kochen, die im gerade ausführenden Heimatland des Grand Prix an der Tagesordnung sind?
Ja.
Wenn das noch ein Ding ist, lade ich mich für Sonntag direkt bei dir ein und du kochst feinste mexikanische Dinge, bitte.
Ja,
Tacos und Burritos.
Das habe ich Das habe ich tatsächlich jetzt das komplette Jahr oder die komplette Saison nicht geschafft. Letztes Jahr habe ich es eigentlich durchgezogen. Aber ich werde es 25 wieder einführen. Vielleicht machen
Geil.
Wir da eine kleine Rubrik daraus. Ja.
Sebastians aber Barbecue.
Schreibt uns doch gerne auch in die Kommentare, ob ihr sowas vielleicht auch macht, dass ihr euch vielleicht was Passendes zu essen bestellt, dass ihr irgendwie vielleicht sogar die Wohnung dekoriert, wer weiß das noch genau. Habt ihr irgendwelche Rituale? Das wäre auch mal lustig, irgendwie sich darüber auszutauschen. Und uns seht und hört ihr, wenn ihr mögt, auch dann nach dem Rennwochenende direkt wieder mit den Highlights und dann natürlich auch mit den Fahrerbewertungen, wo wir einmal alles analysieren, was denn da am Rennwochenende so passiert ist. Macht's gut und viel Spaß.
So ist es. Ciao, ciao.